بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نام الله استس على بام مستسبن هاتسكن الله زيغن وحفظ محمد صلى الله عليه وسلم. Wahrlich, die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs, und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid'a, und jede Bid'a ist eine Dalala, und jede Dalala, jeder Irrtum also ist in der Hölle oder führt zur Hölle. Die heutigen Verse, der wir uns beschäftigen möchten, sind die Verse 38 bis 44 von Surat Ali Imran. Da es aber schon ein bisschen länger her ist, wir uns ein bisschen mit dieser Sura befasst haben, wollen wir noch einmal ein paar Verse zurückgehen und nur ganz kurz nochmal sagen, worum es geht. Und zwar haben wir gesagt, dass der Offenbarungsgrund oder die Umstände, in denen wir uns befinden, diejenigen sind, dass einige Christen aus Najran zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen sind. Najran im Süden der arabischen Halbinsel. Und wollten mit ihnen über die islamische Religion diskutieren, die vieles natürlich übereinstimmend gebracht hat mit dem, was die Christen glauben. Allerdings in Bezug auf den Glauben an Maria oder an den Glauben an Jesus oder an den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala selbst, unterscheiden sie sich doch gänzlich, und deswegen sind sie zu ihm gekommen, mit ihm darüber zu diskutieren, ihn vielleicht für sich zu gewinnen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Geschichte von der Familie von Imran erzählt, und da wollten wir noch einmal anknüpfen und noch einmal erklären, wer Imran war, im Sinne von wie die Verwandtschaftsbeziehungen der Personen sind, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen werden. Denn wir werden Namen hören wie Imran, wir werden Maryam hören, wir werden Isa hören, wir werden Yahya hören, Zakaria hören, und all diese sind miteinander verwandt. Aber wie sind sie miteinander verwandt? Das wollen wir uns in dem folgenden Diagramm mal anschauen. Also, dann fassen wir es jetzt nochmal zusammen, ohne jetzt hinzuschauen. Wir sagen noch einmal, wie heißt Imran, seine Frau Hanna. Sehr schön. Und Hanna und Imran haben ein Kind geboren, das heißt Maryam. Genau, Maryam. Sehr schön. Und diese Maryam hat ein Kind, das heißt Isa. Sehr schön. Jesus. Okay. Das ist die eine Seite der Familie. Die zweite Seite ist, nach der ersten Ansicht, wer ist die Schwester von der Großmutter von Jesus, also die Schwester von der Mutter von Maria, oder die Schwester von Hanna, Isha. Sehr schön. Und Isha war verheiratet mit wem? Zakaria. Und Isha und Zakaria haben ein Kind bekommen, das heißt Yahya, mashallah. Und das bedeutet, dass wie kann man die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Yahya und Maria sagen? Cousins, Cousine. Ja? Cousins, Cousinen. Weil wer ist die Tante von Yahya?
Die Mutter von Maryam.
Genau, Hanna. Und wer ist die Tante von, Maria? Isha. Sehr schön. Und insofern, im weitesten Sinne kann man sagen, Yahya und Isa sind Cousins, im weitesten Sinne. Ja? Weil es ist zwar nicht es geht hier nicht um die Schwester von der Mutter von Jesus, sondern die Schwester der Großmutter von Jesus ist praktisch die Mutter von Yahya. Okay? Gut, nach der zweiten Ansicht, noch einmal wiederholen wir den gleichen Stammbaum, links, wir sagen wir, Imran ist verheiratet mit Hanna, und sie beiden haben ein Kind, das heißt Maria. Und Maria hat einen Sohn, der heißt Jesus. Okay. Nach der zweiten Ansicht, was ist da anders?
Isha auch die Tochter von Imran und Hanna ist.
Genau.
Schwester von Maryam.
Genau. Nach der zweiten Ansicht ist Isha die Tochter von Imran und Hanna. Somit hat Maria in dem zweiten Fall eine Schwester. Und das haben wir gesagt, ist die Aussage der Mehrheit der Gelehrten nach Ibn Kathir, rahimahullah. Insofern ist dann Yahya der Cousin von Jesus. Und Jesus ist der Cousin von Yahya, und was für diese Ansicht spricht, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sie genannt hat, Ibn Khala. Also die Söhne von zwei Tanten mütterlicherseits. Alles klar? Das war's. Ist nicht sehr wichtig, wie ich gesagt habe, die Meinungsverschiedenheiten sind beiden, aber wir wollen wissen, wie die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen diesen Leuten alle sind. Und beeindruckenderweise ist natürlich beim Stammbaum von Yahya, dass er ein Prophet war, alaihissalam, und sein Vater war auch ein Prophet, alaihissalam. Was ist die längste Kette von Propheten, die wir kennen, die berichtet worden ist? Ist von Ibrahim, genau, von Yusuf. Also Yusuf, sein Vater, Jakob, sein Vater Ishaq, sein Vater war Ibrahim, alaihissalam. Insofern waren die alle vier hintereinander Propheten. Ja? Das ist die längste Kette von Propheten, die wir kennen, wallahu ta'ala a'lam. Dann lesen wir die heutigen Verse jetzt mal, oder bevor die Verse lesen, der Stand, wo wir angekommen war, dass die Frau von Imran, die Hannah, das ist übrigens nicht erwähnt worden im Koran, der Name, sondern das ist erwähnt worden in Tafsir-Büchern, auch nicht über den Propheten überliefert, sondern höchstwahrscheinlich über Ahl-Kitab. Und zwar die beiden auf jeden Fall haben ein Kind bekommen, das heißt, wie heißt es, ja, Maryam. Und die Frau von Imran, sie wollte, was haben wir gesagt, sie wollte dieses Kind, was sie in sich trägt, sie trägt in sich die Maria, sie wollte es für Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Sie wollte es dem Tempel oder dem Moschee, Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem widmen, den dortigen Propheten Zakaria, dass er wie heißt es, sie aufzieht und sie in seine Obhut nimmt, dass sie Dienerin dieser Moschee wird. Aber sie dachte natürlich, es wäre ein Junge. Sie dachte, es wäre ein Junge. Sie hat gedacht, in sich trägt ihr ein Junge und deswegen möchte sie einen Diener haben für die Moschee. Also praktisch wie einen jemand, der nur für die Moschee dient sein ganzes Leben lang. Das wollte sie. Nur danach kam eine Tochter und kein Junge. Das war der Ausgangspunkt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Mutter von Maria gesegnet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch Maria selbst gesegnet. Denn sie wurde Zakaria in Obhut gegeben. Man hatte dem Zakaria die Maria gegeben, damit er sie aufzieht bei sich im Tempel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es also trotzdem von ihr angenommen, obwohl es ein Mädchen war. Weil Allah subhanahu wa ta'ala wollte Besseres für die Tochter von Hanna, als sie erwartet hat. Sie wollte einfach nur einen Sohn haben, der dem Moschee dient, aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte eine der besten Frauen, die es jemals gegeben hat, Maria schenken, Hanna schenken. Ja? Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala wollte etwas Besseres, als der Mensch selbst wollte in diesem Fall. Und deswegen ist ein Beweis dafür, dass die Entscheidungen, die Allah subhanahu wa ta'ala trifft, auch wenn sie manchmal uns als weniger gut erscheinen, sind sie in Wirklichkeit besser für uns. Und das war wie in dem Fall von Hanna und ihrer Tochter. Und der letzte Punkt war, dass jedes Mal, wenn Zakaria a.s. zu Maria in die Zelle trat, dann hat er bei ihr Früchte vorgefunden oder Speise vorgefunden. Es heißt in manchen Überlieferungen Speisen vorgefunden, nicht über den Propheten überliefert, allerdings ist überliefert worden über manche uns vorausgegangene Menschen, dass sie eben, und Allah weiß am besten, ob das stimmt oder nicht stimmt, dass sie im Sommer sogar Früchte hatte, die nur im Winter wachsen, und im Winter Früchte hatte, die nur im Sommer wachsen. Was darauf hinweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala lässt wachsen, was er will, zu jeder Zeit, also zu wann er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 38 bis 44. Und wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, 38, da rief Zacharias seinen Herrn an und sagte, mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft. Du bist ja der Gebetserhörer. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand. Allah verkündet dir Yahya, Johannes, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Er sagte, mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Er, der Engel, sagte, so wird es sein, Allah tut, was er will. Er, Zakaria, sagte, mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte, dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärde. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. Und als die Engel sagten, O Maryam, Maria, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt von den Frauen der anderen Weltenbewohner. O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben, denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Rohre warfen, um durch das Los zu bestimmen, wer von ihnen Maryam betreuen sollte. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. Erster Vers, da rief Zakaria seinen Herrn an und sagte, mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft, du bist ja der Gebetserhörer. Warum hat Zakaria dieses Bittgebet gesprochen? Weil wir gerade genau dem Vers vorher haben wir gelesen, dass Zakaria jedes Mal, wenn er zu Maryam eintrat, bei ihr vorfand, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Speise geschenkt hat. Von sich aus eine Mu'jiza, eine Karama in diesem Fall. Ja? Weil Maryam gehört zu den rechtschaffenen Frauen dieser Welt und sie ist eine der nahestehenden Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie versorgt auf eine wundersame Art und Weise. Dem Moment ist Zakaria a.s. sich bewusst geworden, denn er hatte den starken Drang nach einem Kind, obwohl er schon alt war. Und wie wir es auch in Surah Maryam erfahren haben, er war sehr alt und seine Frau war auch sehr alt. Und sie hatten normalerweise, kann man in diesem Alter, das sie erreicht haben, keine Kinder mehr bekommen. Und auch die Frau war nicht mehr fruchtbar. Und deswegen hatten sie eigentlich die Hoffnung aufgegeben. Aber nachdem sie gesehen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden versorgt, wie er will, wie Maryam am Ende gesagt hat, Wallahu inna Allah yarzuq man yasha'u bighayri hisab, es kommt von Allah, Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Das heißt also, wenn das schon so ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Wunder macht für Maryam und sie ist eine rechtschaffene Frau, dann hat Zakaria Hoffnung bekommen, denn er ist ein Prophet der Propheten Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat er zu Allah subhanahu wa ta'ala gebetet, dass er noch ein Kind bekommt von seiner Frau. Und dieser starke Andrang, dass man noch ein Kind bekommt, obwohl man schon alt ist, widerspricht dem, was die meisten Menschen denken und glauben. Die meisten Menschen sagen, wenn sie alt sind, ich kann kein Kind mehr haben, weil ich kann es nicht mehr erziehen, ich habe keine Kraft mehr dafür und was weiß ich und so weiter und so fort. Aber sie vergessen den riesigen Nutzen, der in einem Kind steckt. Ja, sie vergessen den riesigen Nutzen, der in einem Kind steckt. Und wenn es nur ein Nutzen ist, und das ist der gewaltigste Nutzen, dass du ein rechtschaffenes Kind bekommst, das für dich betet, auch wenn du schon gestorben bist, sodass deine guten Taten weiterlaufen. Und leider viele Leute vergessen diesen Punkt. Und wann erinnern sie sich daran? Wenn sie gestorben sind. Wenn sie gestorben sind, werden sie sich daran erinnern, wie sehr es doch toll wäre, wenn jemand dafür sie wäre, der für sie betet. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Verse, um uns zu erinnern, damit wir uns daran erinnern, bevor es zu spät ist. Tayyib. Du bist ja der Gebetserhörer, sagte Zakaria alayhi salam. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand. Und das bedeutet was? Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Bittgebet sofort erhört hat. Also während er noch im Gebet steht, in seiner Gebetsnische, hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet schon sofort erhört. Und das ist eine Form der Erhörung des Gebets. Dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet sofort erhört, wie wir erfahren haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann rief ihm jemand zu. Wer rief ihm zu? Engel riefen ihm zu, sagten, Allah verkündet dir, Yahya, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Und hier ist auch natürlich eine edle Sache. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Namen Yahya für ausgewählt. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Namen Yahya auserwählt. Auch hat Allah subhanahu wa ta'ala Isa, den Namen Isa auserwählt für Maria. Ja? Insofern, Yahya kommt vom arabischen Wort lebendig sein. Das ist also jemand, der immer lebendig ist. Und gemeint ist, er wird auch, also er hat ein lebendiges Herz. Und der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen ist, der eine ist lebendig, der andere ist tot. Denn wie der Prophet dann gesagt hat, der Unterschied zwischen demjenigen, der Allah gedenkt, Allahs gedenkt und der nicht Allahs gedenkt, ist gleich dem Unterschied zwischen dem Lebendigen und dem Toten. Und das ist wie der Muslim und der Kafir. Und außerdem wird er lebendig sein, im Sinne von, dass er auch im Paradies ewig sein wird. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Höllenbewohner beschrieben als Menschen, die darin weder richtig leben noch sterben. La yamutu fiha wa la yahya. Das ist der Ausdruck. Wa la yahya. Das ist genau der Name von Yahya auf Deutsch Johannes alayhi salam. Tayyib. Allah verkündet der Yahya ein Wort von Allah zu bestätigen.
Was heißt das, ein Wort von Allah zu bestätigen? Das heißt, eine Aufgabe oder die Aufgabe von jedem von Yahya war es, dass er, wenn eines Tages ein Prophet kommt, der Isa heißt, Jesus heißt, dass er ihn bestätigen wird. Denn was ist das Wort Allahs? Das Wort Allahs ist Isa alayhi salatu wassalam. Und warum wurde er genannt, das Wort Allahs? Weil man sagt zum einen, weil er erschaffen worden ist, nicht auf normale Art und Weise. Also die normale, gewohnte Art und Weise ist, dass ein Mann und eine Frau zusammen ein Kind zeugen. Das war im Falle von Mariam eben nicht der Fall, sondern Mariam wurde sofort schwanger, obwohl kein Mann sie berührt hat. Wodurch? Indem Allah subhanahu wa ta'ala einfach sagt, sei, und dann war Jesus schon da. Okay? Kun fayakun. Und deswegen, weil er erschaffen worden ist durch das Wort Allahs sei, und durch nicht die normalen Ursache und Wirkung, die wir kennen, nennt man ihn das Wort Allahs. Oder nach einer anderen Ansicht auch, weil die Menschen, wenn sie sich an ihn richten, genauso recht geleitet werden, wie wenn sie sich an die Worte Allahs richten. Weil er ist ein Prophet Allahs, der die Worte Allahs bekommt. Und beide Ansichten sind gleich. Beide sind gleich, beide ergänzen sich und beide sind richtig, inshallah. Insofern ist er das Wort Allahs, das durch das, oder anders ausgedrückt, das durch das Wort Allahs erschaffene, der durch das Wort Allahs erschaffene Mensch. Der durch das Wort Allahs erschaffene Mensch. Natürlich alle sind erschaffen durch das Wort Allahs, ja, aber hier speziell gemeint ist, weil normal, nicht die normalen Ursachen, die wir kennen, gewirkt haben. Allah bezeichnet ihn weiter als einen Herrn, Sayyid, als einen Herrn, Sayyid, und gemeint ist hier einen Führer, den man natürlich folgt und den man befragen kann, und ein Heilstifter. Einen Keuschen, das heißt, er nähert sich nicht den Frauen. Manche Leute sagen, oder manchen Gelehrte sagen, er nährt sich nicht den Frauen, weil er sich Allah subhanahu wa ta'ala widmet. Und andere sagen, weil er zeugungsunfähig ist. Beide Ansichten gibt es. Und wir haben nichts Näheres überliefert bekommen, soweit mir die Hadith über den Weg gelaufen sind. Und Propheten von den Rechtschaffenen. Das heißt, dass er diese Aussage, Propheten von den Rechtschaffenen. Erstens ist ein Prophet. Gut. Zweitens, was heißt Propheten von den Rechtschaffenen? Gibt es Propheten, die nicht rechtschaffen sind? Gibt es nicht. Okay, was heißt dann die Aussage Propheten von den Rechtschaffenen? Was heißt die Auslegung ganz einfach? Es kann auf der einen Seite kann es einfach eine Betonung sein. Auf der anderen Seite, er stammt von Rechtschaffenen ab. Ja? Weil wer ist der Vater von ihm? Zakaria. Und wer ist seine Mutter? Isha. Also anscheinend waren das alles rechtschaffene Menschen. Also er stand von rechtschaffenden Menschen ab. Weil alle Propheten sind sowieso rechtschaffen. Er sagte, jetzt sagte er, warum sagte er den folgenden Satz? Mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Diese Aussage, die offensichtliche Bedeutung ist, dass er das nicht aus keinem anderen Grund sagte, außer als Verwunderung. Weil normalerweise, er zweifelt nicht an die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er wundert sich, denn normalerweise, das passiert nicht. Normalerweise ein Kind, eine Mutter, eine Frau, die schon ihre Wechseljahre gehabt hat, die bekommt kein Kind mehr, egal was man macht. Außer durch Allah subhanahu wa ta'ala sein Willen. Und deswegen war er einfach verwundert und sagte, mein Herr, wie soll ich ein Kind bekommen, wo mich doch schon hohes Alter bekommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Dann antwortete der Engel und sagte, so wird es sein, Allah tut, was er will. So wird es sein, Allah tut, was er will. Also, interessant ist in der Ansicht, in der Aussage von Zakaria a.s., dass er gesagt hat, mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen und so weiter und so fort. Warum ist es interessant? Weil stellt euch mal vor, Zakaria betet gerade, betet zu Allah subhanahu wa ta'ala um ein Kind. Jetzt rufen ihn Engel zu und sagen dir, Allah verkündet dir die frohe Botschaft eines Sohnes, der Yahya heißt. Und er wird ein Prophet sein und keusch sein. Tayyib, warum richtet er die normale Sache, normalerweise müsste er sich an wen richten jetzt? An die Engel. Sie sind doch da, sie hören ihn, sie haben mit ihm geredet. Da richtet die Engel, sagt man ihm, warte mal, frag mal Gott nochmal. Da frag Allah, wie kann das denn sein? Oder wie könnt ihr mir das mitteilen, obwohl ich schon alt bin und meine Frau schon eine alte Frau ist, ja. Aber er hat alayhi salam, sich Allah subhanahu wa ta'ala direkt zugewandt. Ja? Und das verweist auf vollkommenes Vertrauen hin. Denn er hätte auch die Engel befragen können. Ja? Aber er geht den direkten Weg. Und so bringt er uns bei, dass wir uns im Gebet direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala richten sollen. An Allah subhanahu wa ta'ala direkt richten sollen. Also Ikhlas bringt er uns bei. Ja? Der Engel sagte, so wird es sein, Allah tut, was er will. Also ist einfach ein Wunder fertig. Mach dir keine Sorgen, es wird so geschehen, weil Allah hat es so bestimmt. Und Allah tut, was er will. Das heißt, Ungewohntes ist für Allah, was für uns ungewohnt ist, ist für Allah eine einfache Sache. Anstatt, dass er einmal ein Kind auf diese Weise erschafft, er schafft das eben auf eine andere Art und Weise. Das ist keine schwierige Sache für Allah subhanahu wa ta'ala. Nach der zweiten Ansicht wurde Zakaria und das ist aber einfach nur eine Sache, eine Art des Verständnisses der Verse. Also, es ist nur eine Art des Verständnisses. Nach manche Gelehrte sagen, das war eine, jetzt kommt eine Strafe für Zakaria alayhi salam. Und zwar, weil er eben gefragt hat, nachgefragt hat, wie kann so etwas sein, obwohl er wissen muss, als ein Prophet, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist. Warum fragt er dann nach? Und dann sagte er, alayhi salam, mein Herr, setze mir ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ein Zeichen, damit ich weiß, dass diese Schwangerschaft wahr ist. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärden. Also, nach der ersten Ansicht ist dieses, dass Zakaria 3 Tage lang nicht zu den Menschen reden konnte, obwohl er gesund war und so weiter, konnte er nicht zu den Menschen reden, 3 Tage lang. Nach der ersten Ansicht, warum? Weil oder er hat das gemacht oder hat das bekommen, als damit er Allah subhanahu wa ta'ala, nach der zweiten Ansicht meine ich, damit er Allah subhanahu wa ta'ala dadurch um Verzeihung bittet. Das heißt, es war eine Art Sühneleistung für ihn, weil er diese Frage gestellt hat. Nach der anderen Ansicht war das einfach eine Dankerweisung von Zakaria Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Das heißt, er hat einen Gottesdienst verlangt, den er bekommen hat und den er durchhalten musste. Das heißt, er hätte auch reden können, aber er redet nicht. Er hätte auch reden können, aber er hat auferlegt bekommen, zu fasten, im Sinne von, dass er nicht redet. Das ist, wissen wir, aus der Zeit eine Form des Fastens. Maria hat sich ja Sorgen gemacht, als sie nachher schwanger wurde mit Isa, hat sich Sorgen gemacht. Wenn jetzt jemand zu ihr kommt und sagt, will mit ihr diskutieren, warum sie schwanger ist und so fort, dann sollte sie einfach sagen, dass sie fastet. Dass sie fastet. Und das Fasten gemeint damit ist, dass sie nicht reden darf. Wallahu a'lam. Dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst. Außer durch Gebärden. Gebärden, das heißt durch Handzeichen, Handbewegungen, Gesichtsausdrücke, dass die Leute das verstehen. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. Tayyib. Was interessant ist, ist, dass bei der Schwangerschaft von Zakaria, seine Frau, ja, waren die Ursachen für eine Schwangerschaft nicht gegeben. Und trotzdem wurde sie schwanger. Bei Zakaria jetzt, nach der einen Ansicht, waren die Ursachen dafür, dass man reden kann, gegeben, aber er konnte nicht reden. Was beweist uns das? Das beweist uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der die Ursachen gesetzt hat, wann er will, wirken sie. Und wann er will, wirken sie nicht. Und als die Engel sagten, O Maryam, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Hier sprechen die Engel mit Maryam a.s. A.s. heißt also, der Friede sei mit ihr. Ja? Hier sprechen die Engel mit Maryam. Das hat das bedeutet für Maryam, das ist eine Karama für sie. Denn wir wissen, dass es gibt Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Wunder für einen Propheten nennt man einfach Mu'jiza. Ja, so sagt man das einfach. Einfach Definitionssache. Und eine Mu'jiza für einen nahestehenden Allah subhanahu wa ta'ala nennt man nicht Mu'jiza, nennt man einfach Karama. Ja, Karama. Aber auch wenn man es Mu'jiza nennt, wird wenig stimmen. Auf jeden Fall, das ist nur ein Wunder für Maryam a.s., dass Engel mit ihr direkt gesprochen haben. Und das bedeutet nicht, dass sie eine Prophetin ist. Manche Gelehrte haben gesagt, sie ist eine Prophetin gewesen. Aber offensichtlich gibt es keine Frauen als Propheten. Und was darauf hinweist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, als Gesandte, denen wir Offenbarung eingegeben haben. Und auch haben wir niemals gehört in einem Vers aus dem Koran oder einem Hadith, dass es eine Prophetin gibt. Nabiyyah sozusagen. Haben noch nie gehört. Und das widerspricht auch dem weiblichen Charakter. Und dass eine Frau hinauszieht und Leute zu ihrer Religion aufruft und sich unter die Menschen mischt und sich in Konflikten begibt und mit den Männern diskutiert und so weiter und so fort. Das widerspricht der Weiblichkeit. Und der Vers aus Surat al-Nahl ist klar und deutlich: Wir haben von dir nur Männer als Gesandten entsandt, denen wir Offenbarung eingegeben haben. Wir haben manche Leute, natürlich die Gelehrten, die gesagt haben, dass Maryam eine Prophetin ist und so, sie haben natürlich nicht den Vers vergessen, den Surat al-Nahl, sondern sie wissen natürlich, wie sie darauf antworten. Und sie haben darauf geantwortet und gesagt, gemeint ist hier mit Ar-Rujula, mit Rijal, ist gemeint nicht die Männlichkeit, sondern die Vollkommenheit. Die Vollkommenheit, also Rujulat al-Iman, gemeint also die Vollkommenheit in Iman. Oder die Standhaftigkeit Iman. Also normalerweise der Begriff Mann ist ein Ausdruck für Kraft, ja, für etwas Starkes. Und sie haben gesagt, gemeint ist hier also standhafte Männer, standhafte Menschen, starke Menschen, stark im Glauben, die alle Propheten oder Gesandten waren alle so, waren alle von dieser Eigenschaft. Wie antwortet man darauf? Offensichtlich, natürlich ganz eindeutig, dass das mag eine sprachliche Bedeutung sein. Aber solange Allah subhanahu wa ta'ala den Vers so gesagt hat, haben wir kein Recht, die Verse einzuschränken. Also die Bedeutung des Verses, offensichtliche Bedeutung ist, es geht um Männer und nicht um Standhaftigkeit oder ähnliches, sondern es geht um Männer. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat vor dem Propheten Muhammad nur Männer gesandt, denen Offenbarung eingegeben hat. Und des Weiteren kennen wir den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Kamula min al-Rijali kathir, wa lam yakmul min al-Nisa'i illa Maryama بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على سائر الطعام فضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von den Männern sind viele vollkommen. Von den Männern sind viele vollkommen. Aber von den Frauen sind nur vier vollkommen. Und dann sagte er in der Reihenfolge, Maryam, a.s., die Tochter von Imran, Asiya, die Frau von dem Pharao, von Pharaon, die Asiya. Und er sagte, die Vorzüglichkeit von Aisha gegenüber den anderen Frauen ist gleich der Vorzüglichkeit von Haferbrei gegenüber allen anderen Formen des Essens. Und dieser Hadith, der zweifellos authentisch ist. Und in manchen Überlieferungen kommt auch Fatima bint Khuwaylid, Khadija bint Khuwaylid und Fatima vor. In manchen Hadithen kommt auch Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha vor. Wie dem auch sei, der Hadith offensichtlich bedeutet nicht, dass Aisha radiallahu anha die beste aller Frauen ist. Beste von allen? Nein, offensichtlich nicht. Sondern nehmen wir den Hadith, wie er ist. Und zwar, Haferbrei ist hinsichtlich bestimmter Eigenschaften die beste Speise und nicht hinsichtlich aller Eigenschaften. Und zwar hinsichtlich, dass Haferbrei, weiß man, ist es leicht zu essen, leicht verdaulich. Insofern wissen wir auch, dass Aisha Radwanha in bestimmten Eigenschaften einfach großen Vorzug hat gegenüber anderen. Die gewaltigste Eigenschaft von Aisha, die wir offensichtlich kennen, ist welche? Ja, dass sie Frau ist, klar. Aber Khadija auch. Khadija auch. Und genau. Sie überliefert uns so einen riesigen Teil der Religion. Ohne ihren Hadithen können wir vieles gar nicht wissen. Und sie hat von allen Frauen, ich meine, der Professor war insgesamt 11 Frauen verheiratet. Von ihr wissen wir das meiste. Ja, von ihr, das ist ein Segen von Allah, subhanahu wa ta'ala. Okay? Und jeder Hadith, den sie uns überliefert, nachdem wir handeln, das geht in ihre Waagschale auch rein. Das ist eine gewaltige Sache, ja. Und sie ist diejenige, die am viertmeisten Hadith überliefert hat. Und deswegen Aisha radhiallahu anha wa radhaha, sie war durch eine Gelehrtin, eine Faqiha, zweifellos, die auch in, von der man, zur Zeit der Sahaba Fragen, viele Fragen gestellt hat, besonders in Angelegenheiten, wo es um Frauen geht. Na. Vers 42. Und als die Engel sagten, O Maryam, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Okay, Allah hat diesen Vers zweimal gesagt, auserwählt. Also das heißt, sie ist eine wirkliche Auswahl, der Auswahl. Aber manche Professoren haben gesagt, was mit der Auswahl gemeint ist. Sie nehmen an, dass mit der Auswahl, der ersten Auswahl gemeint ist, dass Maryam a.s. Als Nadr akzeptiert worden ist. Was haben wir beim letzten Mal gesagt? Im letzten Mal haben wir gesagt, dass die Mutter von Maryam, sie war doch schwanger. Und sie dachte, es wäre ein Sohn. Und sie wollte es widmen dem Tempel. Ja? Der Moschee widmen. Und sie hat Allah versprochen. Nadr gemacht. Ein Gelübde geleistet. Allah versprochen. Nur dann kam eine Tochter. Wie konnte sie jetzt das Gelübde erfüllen? Eigentlich geht das nicht. Aber sie hat versprochen, einen Sohn für Allah zu widmen. Und jetzt hat sie eine Tochter bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Tochter angenommen. Also die erste Auswahl für sie ist, dass sie als einzige in dieser Hinsicht akzeptiert worden ist. Ja. Die zweite Auswahl, natürlich die offensichtliche, dass sie die Mutter von Isa ist, a.s. Sie ist die Mutter eines Propheten. Na'am. Wallahu a'lam. Und auch vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt, das heißt, oder manche sagen auch, die Auswahl ist welche, noch eine weitere Auswahl, dass sie ein Kind gebärt hat ohne einen Mann. Sie ist die einzige Mutter, die es gibt, die ein Kind gebärt hat ohne einen Mann. Es gibt keine andere. Es gibt keine andere Mutter. Tayyib, also ohne einen Ehemann. Und Allah sagte, und er hat sie vor den anderen Frauen der Weltenbewohner bevorzugt. Was heißt das? Heißt das, sie vor allen Welten? Nein. Vor den Weltenbewohnern der Zeit damals. Ja. Das heißt, zu ihrer Zeit war sie die beste Frau, zweifellos. Na. O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben. Auf Arabisch, uqnuti li rabbiki, also sei demütig ergeben, wirf dich nieder, wasjudi, erstmal sujud, und dann warka'i ma'al raka'in, verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier Sujud zuerst erwähnt und danach Ruku' erwähnt? Normalerweise Ruku' kommt vor Sujud. Man sagt als Auslegung, warum? Weil Sujud ist edler noch als der Ruku'. Sujud ist edler, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ja, dass man im Sujud Allah am nächsten ist. Ja. Sujud ist edler und deswegen im Sujud ist auch überliefert worden, dass für jede Sajda, die du machst, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir eine Sünde. Ja. Und deswegen, also der Sujud ist eine gewaltige Sache. Edler noch als der Ruku'. Und deswegen macht man auch im Ruku' spricht man nicht Bittgebete, wie man will. Sagt man das, was überliefert worden ist. Aber im Sujud spricht man Bittgebete, so viel man möchte. Na. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet erwähnt? Aber das Gebet, das gewaltigste Gottesdienst von allen ist. Wer ein Problem mit dem Gebet hat, der hat ein Problem mit der ganzen Religion. Weil das ist einer der Pfeiler der Religion. Sei deinem Herrn demütig ergeben. Wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Al-Ruku' kann auch bedeuten, dass sich demütigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Aber offensichtlich wäre das eine dann doppelt in diesem Vers. Dieser Vers weist darauf hin, dass die Frau in Gemeinschaft beten darf. Ja? Entgegengesetzt zu dem, was manche Leute gesagt haben. Dieser Vers weist darauf hin, offensichtliche Bedeutung, dass eine Frau in der Gemeinschaft beten darf und auch hinter den Männern in der Gemeinschaft in der Moschee beten darf und dass es erlaubt ist. Und vielleicht war es damals Pflicht für die Frau, Allah weiß am besten Bescheid, wissen wir nicht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna wal yakhrujna wa hunna tafilat. Er sagte, verwehrt den Dienerinnen Allahs die Moscheen nicht. Verwehrt den Dienerinnen Allahs die Moscheen nicht. Also entweder kann es bedeuten, sie soll zusammen beten in der Gemeinschaft, oder soll zusammen beten in der Gemeinschaft Maryam, a.s. damals, oder es bedeutet, handle so, wie diejenigen, die so handeln. Dann schließt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Abschnitt erstmal ab und sagt, dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen. Jetzt ist die Geschichte praktisch erstmal zu Ende. Was wollen wir daraus lernen? Was wollen wir daraus lernen? Der Prophet sallam, wem liest er diese Verse vor? Und was ist der Sinn dieser Verse? Wir haben gesagt, der Sinn dieser Verse ist, dass die Christen aus Najran mitbekommen, dass wir Muslime sehr wohl erstens an vieles glauben, an das, was sie glauben. Wenn die Christen den Islam annehmen, verlieren sie Maria nicht. Sie verlieren Jesus nicht. Sie verlieren Zakaria nicht. Sie verlieren Johannes nicht. Sie geben einfach jedem von diesen die Ehre, die sie verdienen und die Stellung, die ihnen gebührt. Und sie müssen immer noch weiter an sie glauben. Aber sie verlieren sie nicht. Sie verlieren sie nicht. Das ist eine wichtige Sache. Das heißt, der Christ wird nicht, wenn er den Islam annimmt, eine vollkommen neue Religion finden, sondern er wird vieles von dem, was er kennt, wiederfinden. Und das ist eine Sache, die es dem Christen sehr einfach macht, viel einfacher macht, den Islam anzunehmen. Ja. Das ist der Sinn. Und der weitere gewaltige Sinn ist, was Allah jetzt uns sagt. Dies gehört zu den Nachrichten des Verborgenen, zum Verborgenen. Das heißt, O Muhammad, du hast diese Sachen gar nicht gewusst, die wir dir erzählen. Und sie stimmen überein mit dem, was diese Christen aus Najran kennen. Wenn sie also Verstand haben und die Wahrheit wissen wollen und die Wahrheit nach der Wahrheit streben, dann werden sie merken, dass das, was Muhammad s.a.w. jetzt euch mitgeteilt hat, kann nur von Allah stammen. Weil es gibt keinen, der ihm das beigebracht hat. Es gibt nicht mal jemanden, der behauptet, dass er ihm das beigebracht hat. Er hätte es auch nicht nachlesen können. Hätte es ihm ein Christ beigebracht, hätte man gewusst, wo es her hat. Aber es hat ihm niemand beigebracht. Und so war es klar, dass es eine Offenbarung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dies gehört, das heißt, was jetzt berichtet worden ist, zu den Nachrichten des vom Verborgenen, dass wir die als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Rohre warfen, um durch das Los zu bestimmen, wer von ihnen Maryam betreuen sollte, und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. Wo war er nicht dabei? Als Maryam geboren wurde, wussten die Menschen, das ist erstens ein Wunder, was geschehen ist, denn die Frau normalerweise kann kein Kind mehr bekommen und sie hat trotzdem ein Kind bekommen und das Kind ist der Sohn von einem Propheten, also irgendwas, nein, astaghfirullah, ich meinte die Tochter von Imran und die Tochter von Hanna, nein, Tochter von Hanna und von Imran war Maryam alayhi salam. Und sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Kind angenommen hat. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses Kind angenommen hat, das heißt, dieses Kind muss etwas Besonderes sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Gelübde angenommen, obwohl es kein Junge war, sondern obwohl es ein Mädchen war. Und so haben sie sich gestritten, wer darf dieses Kind in Obhut nehmen? Wer darf dieses Kind aufnehmen und betreuen und erziehen? Und wie haben sie sich geeinigt? Sie haben sich geeinigt, dass jeder von ihnen ein Rohr nimmt und es in den Fluss wirft.
Rohr und oder der steht auf Türkisch, das war
ein Stift. Ja, Schreibrohr. Schreibrohr. Barakallahu fik. Gemeint ist Schreibrohr. Sie haben diese Schreibrohre genommen, in den Fluss geworfen und dasjenige Schreibrohr, das nicht mit dem Flussstrom weiterfloss, der hat dann die Wahl gewonnen. Der hat dann die Wahl gehabt. Wie wussten das? Allah offensichtlich, der war ein Prophet hinter ihnen, der hat das mitgeteilt, was sie machen sollen. Das war das gleiche wie mit Jonas alias, als er auf dem Schiff war. Haben sich auch geeinigt, dass sie Lose werfen, wer vom Schiff runterfliegen muss. Und zwar Jonas hat verloren, leider. Und dann ist es mehr. Und dann hat der Wahl ihn aufgenommen. Auf jeden Fall haben sie das gemacht und wer hat die Wahl gewonnen? Zakaria. Warum sollte Zakaria unbedingt das Kind haben? Warum wollte die anderes Kind haben? Offensichtlich, habe ich gesagt, weil es eine rechtschaffende Frau sein wird, aber Zakaria hat ein bestimmtes Anliegen. Zakaria ist wer? Zakaria ist erstens ein Prophet. Normalerweise hätte man sich einigen müssen, dass sofort der Prophet das Kind nimmt. Aber zweitens, noch eine wegen der Verwandtschaftsbeziehung. Man sagt, Imran ist schon früh gestorben. Imran ist schon gestorben, noch bevor Maryam geboren wurde. Und Maryam ist verwandt mit Zakaria und seiner Frau. Denn nach der einen Ansicht ist Zakaria der Schwager von Maryam. Und nach der anderen Ansicht ist die Frau von Zakaria die Tante von Maryam. Also insofern hat er sich gedacht, dass er sich, wenn sie zur Familie kommt, dort aufgezogen wird, ist sinnvoller und besser. Und Zakaria hat die Wahl gewonnen. Und deswegen wurde sie dann von einem Propheten aufgezogen. Subhanallah. Ja, das ist eine gewaltige Sache. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.